Es ist ein Text, wo Gott eine wunderbare Zusage an sein Volk macht und die auch für uns gilt. Und nach dieser Textlesung nehmen wir uns die Zeit für das gemeinsame Gebet, wo jeder laut beten kann. Und ich mache den Vorschlag, dass wir diesen Text hören mit der Frage: Glaube ich an diese Zusagen Gottes? Und wem es hilft, der kann einfach die Augen schließen und dieses Wort Gottes hören. Jesaja 43, 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns.
Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil von Gottes Rahmenbedingungen für eine erfüllte Ehe. Die ersten beiden Anweisungen, die direkt an die Ehefrau gerichtet sind, haben wir uns schon das letzte Mal angeschaut. Da war zum einen, ihr erinnert euch vielleicht daran, die rechte Unterordnung, die den Mann als Autorität achtet und die sich dann im vorbildlichen, im keuschen Lebenswandel der Frau auch widerspiegelt. Das Zweite, was wir gesehen haben, war der rechte Schmuck, der die Betonung auf die inneren Werte legt und sich nicht in übertriebener Weise auf die Äußerlichkeiten betont. Weil gerade dadurch, sagt Petrus, die innere Schönheit der Frau zum Ausdruck kommt. Und ergänzend kommt nun heute in 1. Petrus 3, Vers 7, es kommen nochmal zwei weitere göttliche Rahmenbedingungen hinzu für eine erfüllte Ehe. Dieses Mal sind ganz besonders die Ehemänner im Fokus. Und da schreibt Petrus an die Männer: Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nach der Belehrung für die Ehefrauen folgt also nun die Anweisungen für die Ehemänner. Und auch wenn die Verteilung auf den ersten Blick ein bisschen schlecht erscheint, 6 Verse für die Frauen, 1 Vers für den Mann, so erhält der eine Vers doch auch sehr herausfordernde Dinge für die Ehemänner. Sie werden nämlich aufgefordert, erstens zur rechten Vernunft im Zusammenleben mit dem schwächeren Gefäß und zweitens, die Ehemänner sollen nicht versäumen, den Frauen ihre schuldige Ehre oder Wertschätzung oder Achtung zu erweisen. Rechte Vernunft und schuldige Ehre. Das spiegelt hier die wahre Stärke eines Mannes wider. Starten wir mit dem ersten Punkt, die rechte Vernunft im Zusammenleben. Die Belehrung an die Männer beginnt, wie letztes Mal schon erwähnt, mit diesem Wort ebenso, gleichermaßen. Ebenso ihr Männer, das ist dasselbe Wort, wie auch in Vers 1 bei den Frauen verwendet wurde, ebenso ihr Männer. Es geht also immer noch um diesen Kontext der Unterordnung, zu dem Petrus bereits die Staatsbürger, dann die Haussklaven, dann die Ehefrauen und jetzt eben auch die Ehemänner aufruft. Auch für den Mann gilt es, seinen Platz in der Institution Ehe dort zu finden, wo Gott ihn für ihn vorgesehen hat. Der Mann, haben wir gelesen, soll nämlich mit Vernunft, mit Einsicht bei seiner Frau wohnen. Und dieses Wohnen meint nicht irgendwie nur ein Zusammenwohnen wie in einer WG oder wie in einer Wohngemeinschaft. Mit Wohnen ist der gesamte Umgang mit der Ehefrau gemeint. Auch nicht nur der sexuelle Bereich, sondern viel, viel mehr. Deshalb darf sich der Mann auch hier im Zusammenleben nicht zu sehr von seinen Leidenschaften leiten lassen, sondern er wird aufgerufen, mit Einsicht, mit Vernunft darauf zu achten, was der Frau zum Guten dient. Das ist hier gemeint mit dem Wort vernünftig, so wie es für die Frau angemessen ist. Vernünftig zusammenleben heißt also, als eine Einheit das Leben zu meistern. Genau das war ja Gottes Plan. Schon am Anfang, wo er die Menschen geschaffen hat, in 1. Mose 2, Vers 22, lesen wir davon, dass Mann und Frau ein Fleisch werden sollen. Und ein Fleisch sein bedeutet eben eine Gemeinschaft auf allen Bereichen. Gemeinschaft nach Leib, Seele und Geist. Das ist Gottes Gleichung. Für die Liebe auch immer wieder in der Ehe, 1 + 1 = 1 in Gottes Rechnung. So werden die beiden eben ein Fleisch sein. Und es geht eben nur, wenn der Mann und auch die Frau sich einander hingeben, sich gegenseitig öffnen, ehrlich voreinander sind, bereit sind, einander zu verstehen, zu ertragen und zu vergeben. Und hier muss, glaube ich, besonders uns Männer immer wieder dieser Wunsch auch antreiben, unsere Frauen ständig noch besser kennenlernen zu wollen. Wir sind aufgerufen, in sie zu investieren, unser Bestes zu tun, um das Wesen der Frau, das ja durchaus sehr unterschiedlich zu uns Männern ist, noch besser verstehen zu können. Denn erst dann können wir überhaupt mit Einsicht und Vernunft bei unseren Frauen wohnen. Denn von Grund auf fehlt uns Männern oft das Verständnis für die Andersartigkeit der Frau. Es ist leider eine bekannte und eigentlich für uns Männer eine beschämende Tatsache, dass Männer oft mehr Einsicht in technische Zusammenhänge haben als in das Wesen unserer Frauen. Vielleicht liegt es daran, dass wir zu häufig einfach davon ausgehen, die Frauen, sie ticken ja schon irgendwie ähnlich wie wir selber. Und ich merke immer, wie sehr ich mich gerade darin täusche in unserer Ehe. Frauen, sie fühlen und denken doch anders als wir Männer. Und daher finde ich den gängigen Vergleich mit dem Kleiderschrank und den Schubladen gar nicht unbedingt so verkehrt. Ihr kennt es vielleicht, bei einer Frau sind die Gedanken, so sagt man zumindest landläufig, die Gedanken und Emotionen eher wie so im Kleiderschrank, alle zusammen, alle sind irgendwie vernetzt und hängen miteinander zusammen. Bei uns Männern ist es vielleicht eher so ein Schubladensystem. Wir können ein Thema auch mal abhaken und ein anderes Thema von einer anderen Schublade wieder rausholen. Ich merke, dieser Vergleich ist gar nicht so schlecht, weil das ist doch oft, was mir im Alltag immer wieder begegnet, diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Und ich glaube, das Herausfordernde ist eben, in einer Ehe mit dieser Unterschiedlichkeit positiv umzugehen. Es nicht als ein Problem wahrzunehmen, das man irgendwie verdrängen muss oder umschiffen muss oder wie auch immer, sondern zu sehen, nein, das hat Gott so in den Mann und in die Frau hineingelegt. Und damit will er eigentlich das Zusammenleben nicht schwerer machen, sondern er will es bereichern. Er will es dadurch besonders segnen. Und dazu muss ich als Mann, wir als Ehemänner, müssen immer wieder bereit sein, das Wesen unserer Frauen mehr und mehr kennenzulernen. Wir werden da unser ganzes Leben sicherlich damit beschäftigt sein. Wir müssen die Augen offen halten, um sie kennenzulernen, um auf unsere Frauen Acht haben zu können. Und ich merke, gerade da hapert es oft bei mir, was bin ich da oft träge, oft bequem im Kennenlernen meiner Frau. Denn es wäre ja viel einfacher, wenn die Frau einfach mal so ticken und denken würde, wie ich auch. Wenn sie einfach die Gedankenabläufe so nachvollziehen würde, wie ich sie ihr gerade erklärt habe. Warum begreift sie es denn nicht endlich? Warum denkt sie immer so komisch aus Männersicht vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Ehemänner solche Gedanken auch. Also mir begegnet es doch immer wieder. Denn es ist einfach viel anstrengender, viel mühsamer, wenn ich mich auf den Weg machen muss, meine Frau nicht nur als meine Kopie anzusehen, sondern in ihrer Einzigartigkeit zu entdecken, sie wertzuschätzen. Das fordert mich immer wieder heraus, das kostet Kraft, das ist durchaus mit Anstrengung verbunden. Und es hat mich auch in der Vorbereitung wieder sehr angesprochen und daran erinnert, wie wichtig diese Aufgabe als Ehemann ist. Denn ich merke, es muss ein Umdenken in meinem Kopf stattfinden. Ich muss lernen, mich in die Frau auch ein Stück weit reinzuversetzen, ein Stück weit Einfühlungsvermögen zu entwickeln, damit ich eben diese Einsicht, von der wir gelesen haben, diese Vernunft überhaupt erst walten lassen kann im Umgang, im Zusammenleben mit ihr. Und ganz besonders dann, wenn die Andersartigkeit mich vielleicht mal wieder auf die Palme bringt und mir mühsame Zeit beschert. Genau diese Unterschiedlichkeit im Wesen von Mann und Frau spricht Petrus auch damit an, wenn er sagt, dass die Frau ein schwächeres Gefäß ist. Damit ist überhaupt keine Abwertung der Frau im Blick, sondern es ist vielmehr eine Feststellung bezüglich der Anatomie, der Veranlagung der Frau. Schwächer bezeichnet hier einerseits die körperliche Konstitution, denn vom Körperbau ist die Frau in der Regel weniger stark gebaut als der Mann. Auch das dürfen wir als von Gott gegeben sehen. Er hat sie nicht bestimmt für die schwere Arbeit auf dem Feld oder sonst wo, sondern er hat sie geschaffen für die Dienste auch insbesondere im Haus. Dazu braucht sie nicht in erster Linie starke Muskeln, sondern ein liebendes Herz. Und mit dieser Gabe kann sie eine angenehme Atmosphäre im ganzen Haus verbreiten und schaffen. Sie kann die Kinder mit Liebe, mit Wärme umgeben und aufziehen. Sie schafft die Herzensbeziehungen zu Nachbarn, zu Verwandten, zu Freunden und sorgt dafür, dass eine Atmosphäre in der Familie geschaffen wird, dass der Mann und auch die Kinder gerne nach Hause kommen. Und wenn dann der Mann seiner Frau die schuldige Ehre erweist, von der wir hier gelesen haben, dann wird daraus eine so starke Beziehung werden, die Freude am gemeinsamen Miteinander in der Ehe entstehen lässt. Mit Schwächer kann man hier wahrscheinlich auch die psychische Kraft mit einschließen. Und dann könnten wir hier vielleicht mit sensibler übersetzen. Die Frau ist das sensiblere Gefäß. Schließlich ist die Frau auch meistens emotionaler als der Mann. Und auch diese Sensibilität dürfen wir Männer als etwas Kostbares schätzen lernen. Wie oft fehlt uns, wenn ich von mir ausgehe, genau dieses feine Gespür, dieses Sensibelsein, wenn es drauf ankommt, auch die Gefühle meiner Frau richtig zu interpretieren und nicht nur nach meinen Vorstellungen. Ich merke, wie ich mich da auch immer wieder eher als Elefant im Porzellanladen aufführe, wenn ich nicht darauf achte, wie die Frau denkt von Gott her. Aber wenn ich genau hinsehe, dann merke ich immer wieder, wie Gott auch diese Sensibilität meiner Frau im Positiven nutzt. Es ist genau dieses Feingefühl bei ihr, das in Streitsituationen bei Kindern die richtige Art findet, um wieder Frieden herzustellen, um bestimmte Probleme zu lösen. Auch erstaunt es mich immer wieder, wie sie intuitiv oft Situationen oder Umstände richtig deutet und vielleicht auch schon vorhersagt, wahrnimmt, Dinge durchschaut, wo ich noch gar keine Ahnung davon habe. Diese sensible, emotionale Art der Frau ist etwas Wertvolles. Sie kann ihr durchaus auch zum Fallstrick werden, wenn sie den Gefühlen zu viel Wert beimisst. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es von Gott als etwas Gutes geschaffen, das wir Männer wertschätzen sollten. Wichtig scheint mir hier noch zu beachten, auch wenn die Frau in physischer und emotionaler Hinsicht schwächer ist, so sollten wir keine falschen Rückschlüsse darauf ziehen, dass sie auch in geistiger oder geistlicher Hinsicht schwächer sei. Denken wir nur an eine Frau wie Deborah im Buch Richter. Was hat sie an Stärke erwiesen, als alle Männer sich zurückgezogen haben? Als sie gekniffen haben, ihre Verantwortung nicht nachgegangen sind. Sie ging voraus und sie hat die Feinde Israels mit Gottes Hilfe natürlich besiegt. Oder wir könnten auch an Priscilla denken, im Neuen Testament, in Apostelgeschichte, die dem mächtigen Apollos die Schriften öffnete und erklärte, auch sie war eine Frau, die Gott kannte und liebte und ein ganz großes geistliches Verständnis auch hatte. Also ich glaube, da können wir schwerlich von Frauen reden, die einen schwachen Willen hätten, die weniger Verstand hätten, die fehlendes geistliches Verständnis hätten. Nein, in geistiger und geistlicher Hinsicht dürfen wir das hier nicht deuten. Es heißt aber zusammengefasst, mit dem Ausdruck des schwächeren Gefäß geht es also in erster Linie um die Schwachheit des Körpers und die damit verbundenen Empfindungen. Es ist gut, wenn wir Männer das immer wieder mal hören, uns das vergegenwärtigen, eben dass eine Frau anders empfindet. Und ich glaube, das sollte eben auch unser Verhalten ihr gegenüber bestimmen und beeinflussen. Und ich glaube auch, es ist gut, wenn wir Männer an dieser Stelle auch immer wieder mal den Mund aufmachen, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt an diesem Punkt, unsere Dankbarkeit den Frauen gegenüber einfach mal in Worte zu fassen. Danke zu sagen, dass sie die Wohnung wieder so schön geschmückt haben oder so ein gutes Essen vorbereitet haben. Was auch immer, es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Was bemüht sich deine Frau nicht immer wieder, um aus dem Zuhause eine Oase zu machen? Etwas Besonderes, wo man sich wohlfühlen kann. Und wir Männer dürfen dafür immer wieder in Worten Danke sagen, dürfen sie in den Arm nehmen, dürfen sie spüren lassen, dass wir sie lieb haben, dass wir hinter ihr stehen, auch wenn wir an manchen Punkten unterschiedlich denken und handeln. Aber ich glaube, wenn sie dieses Gefühl der Geborgenheit eben hat, dann wird sie auch viel weniger Probleme haben, dir als Ehemann zu vertrauen. Dann wird sie dir auch gerne die letzten strittigen Entscheidungen überlassen und sich freiwillig dir unterordnen, dann wird sie sich gerne an dich lehnen, wenn sie spürt, ja, mein Mann, der trägt die Verantwortung des Hauptseins so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Dann darf sie sich sicher fühlen, weil der Mann sich dann nicht als ein Pascha aufführt. Er lässt es nicht raushängen, dass Gott ihn zum Haupt eingesetzt hat. Er fordert keinen Gehorsam ein, sondern er liebt seine Frau hingebungsvoll. Ich glaube, genau das müssen wir Ehemänner mit aller Kraft vermeiden. Auch dass in uns ein falsches Gefühl der Überlegenheit irgendwo aufkommt, sodass wir doch in manchen Punkten herablassend auf unsere Frauen schauen und manchmal vielleicht sogar Hauptsein mit Chefsein verwechseln. Deshalb ist es gut hier an diesem ersten Punkt, wenn wir Männer verstehen, dass unsere Frauen vieles haben, was uns fehlt, aber was uns in positiver Weise ergänzt. Und deshalb sind wir aufgerufen, unsere Frauen zu ehren und zu achten. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, den Petrus hier anspricht. Wir haben unseren Frauen die schuldige Ehre, die schuldige Achtung, Wertschätzung zu erweisen. Wir haben im bisher Gehörten schon gesehen, wahre Stärke von uns Männern zeigt sich nicht im äußeren Auftrumpfen, nicht im Muskeln spielen lassen, sondern im verständnislosen, rücksichtsvollen Umgang mit unseren Ehefrauen. Und darum sagt Petrus nun, ist es unsere Aufgabe, unseren Frauen die schuldige Ehre und Achtung zu erweisen. Und ein Ehemann, der seiner Frau genau diese Achtung, diese Wertschätzung entgegenbringt, stellt seine Frau damit nicht nur neben sich, sondern er stellt sie sogar über sich. Damit sind wir eigentlich wieder beim Thema der gegenseitigen Unterordnung als Ehepaar angekommen. Und davon spricht auch Paulus schon in Epheser 5, Vers 21, wo es auch um die Haustafeln geht. Und er sagt dort sinngemäß in der Ermahnung an die Männer, wenn ihr wissen wollt, was es heißt, Haupt der Frau zu sein, was müsst ihr dann tun? Dann schaut euch zunächst mal an, was Jesus als das Haupt der Gemeinde getan hat. Wie hat sich denn Christus der Gemeinde gegenüber gezeigt? Und Paulus sagt dort in Epheser 5, Vers 25, er hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat sich für sie geopfert, sein Leben hingegeben. Für Jesus hat Hauptsein bedeutet, der Gemeinde darin zu dienen, dass er sich hingab und für sie starb. Das ist ein unglaublicher Maßstab für uns Ehemänner, der uns hier vorgelegt wird. Jesus, wie er seine Gemeinde liebt und wertschätzt. Ob wir jemals unser Leben für unsere Frauen hingeben müssen, ist wohl eher unwahrscheinlich. Aber bereit sein sollten wir auf jeden Fall dazu. An Jesu Vorbild sehen wir auf jeden Fall, dass er dieses Hauptsein über die Gemeinde eben nicht dahingehend versteht, dass er der Herrscher, der Chef im Hause ist, sondern er hat sein Hauptsein darin verstanden, seine ganze Kraft, alle Möglichkeiten in die Gemeinde, in die Menschen, die er geschaffen hat, zu investieren. Sie wollte er fördern, voranbringen, geistlich wachsen sehen. Deshalb hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen ein Beispiel zu geben, wie wahres Dienen aussieht. Das heißt, wenn wir als Ehemänner Haupt der Familie sein wollen, dann eben nicht dadurch, dass wir die Chefs sein wollen, sondern indem wir unsere Frau und unseren Kindern dienen, sie wertschätzen, sie achten, kurz gesagt, sie ehren. Es geht hier darum, den anderen im Blick zu haben, so wie Jesus uns immer wieder sieht und nicht vergisst. Paulus sagt es so schön in Philipper 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und er verweist dann dort in den Folgeversen ausführlich auf die Lammesart des Herrn Jesus. Er hat sich hingegeben für uns. Ich muss sagen, mir war dieser Gedanke, dass wir Männer uns auch unterordnen sollen, lange Zeit fremd und eigentlich völlig neuartig. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, je mehr ich auch den Herrn Jesus anschaue, wie er gelebt hat und die Menschen geliebt hat, wie er sich hingegeben hat, umso mehr merke ich, wie hilfreich eigentlich dieser Gedanke der gegenseitigen Unterordnung ist. Denn es erstickt den Gedanken im Keim, dass wir Männer als Haupt der Familie doch noch ein bisschen über unseren Frauen stehen würden. Und Petrus entlarvt diese Ansicht als einen völlig falschen Gedanken, indem er sagt, eure Ehefrauen, das ist der nächste Teil von Vers 7, eure Ehefrauen sind ja in gleicher Weise Miterben der Gnade wie ihr auch. Er weiß, in Christus und seinem Heil gibt es keinen Unterschied. Da ist weder Mann noch Frau, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, sagt Paulus schon in Galater 3, Vers 28. Sondern in Christus sind alle eins gemacht. In Jesus haben wir alle denselben Stand der Erlösung erworben. Das ist also noch ein Grund mehr, sagt Petrus, unsere Frauen zu ehren und nicht geringschätzend zu behandeln. Denn wir sind allesamt gleichermaßen Miterben der Gnade geworden. Wir denken vielleicht, Petrus hätte sich diese Aussage eigentlich sparen können, dass Frauen auch Miterben sind. Wieso sollten sie es nicht sein? Aber wenn wir denken, in der Zeit des Petrus war diese Aussage durchaus revolutionär. Die Juden und auch die Römer haben Männer und Frauen durchaus nicht gleichwertig beachtet oder betrachtet. Die Juden haben damals wohl sogar ernsthaft darüber diskutiert, ob die Frauen überhaupt eine Seele haben. Und auch im damaligen Strafgericht durfte sich der Mann eigentlich fast alles erlauben. Aber die Frau wurde bei der geringsten Übertretung schon sehr hart bestraft. Solch ein frauenfeindliches Gedankengut ist der Bibel jedoch völlig fremd. Paulus und auch Petrus und die anderen Apostel machen das immer wieder deutlich, dass Männer und Frauen hier absolut gleichwertig sind. Und Gott sei Dank ist es für uns heute auch eine Selbstverständlichkeit in unseren Kreisen. Nicht zuletzt schließt Petrus diesen Vers 7 noch mit einem bedeutsamen Gedanken ab. Er sagt, wir sollen unsere Frauen auch deshalb ehren und in vernünftiger Weise mit ihnen zusammenleben, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Jetzt bringt er also noch einen ganz praktischen Zusammenhang zwischen dem Eheleben und der Gebetspraxis im Alltag. Und Petrus unterstreicht hier die Wichtigkeit des ehelichen Gebets. Und er macht deutlich, dass unser gemeinsamer Kontakt mit Gott gestört wird, wenn der Mann nicht richtig mit seiner Frau umgeht. Petrus sagt, es wird nicht ohne Folgen bleiben, sondern es wird direkt einen negativen Einfluss auf euer Gebetsleben haben. Und genau das möchte doch Gott in seiner Liebe verhindern, dass unsere gemeinsamen Gebete verhindert werden oder vernachlässigt werden oder sogar kraftlos werden, denn es wäre ein schlimmer Zustand für unsere Ehen. Schließlich ist es doch Gottes Absicht, dass wir gemeinsam im Dienst des Reiches Gottes stehen, dass wir in seinem Werk tätig sind, mit unseren beider Gaben und Aufgaben. In einer guten Ehe werden wir deshalb immer wieder darüber austauschen, darüber vor Gott unsere Dinge ausbreiten, füreinander beten, miteinander beten, weil es genau das wird uns davor bewahren, dass wir nur nebeneinander herleben und nicht miteinander vor Gott kommen. Petrus zeigt hier also, dass das gemeinsame Gebet in der Ehe von größter Bedeutung ist. Wir kommen zum Ende und ich hoffe, die heutige Predigt hat uns wieder neu gezeigt, was die wahre Stärke eines Ehemannes ausmacht. Sie zeigt sich eben nicht im Chefsein, im Diktieren wollen, sondern in einem vernünftigen, rücksichtsvollen Wandel gegenüber dem schwächeren Geschlecht, in dem der Mann die schuldige Ehre seiner Frau erweist, so wie es sich aus Gottes Sicht gebührt. Hier sind wir als Ehemänner aufgefordert, eine Art Ritter, eine Art Beschützer für unsere Frauen auch zu sein, sie in liebevoller Zuwendung rundum gut zu versorgen, sie so zu sehen, wie Gott sie geschaffen hat und ihr deshalb auch mit dem wertschätzenden Verhalten zu begegnen. Ich glaube, dazu möge Gott uns Gnade schenken, dass wir auch immer mehr lernen, was Gott unter wahrer Männlichkeit versteht. Die Welt zeigt uns irgendein Bild und oftmals geht es immer in Richtung Stärke, Muskeln spielen lassen, Chef sein wollen. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort etwas ganz anderes. Hier müssen wir die falsch angelernten Ansichten auch immer wieder ablegen und vor Gottes Thron bringen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dann immer wieder an Jesus erinnern. Wie hat er den Menschen gedient? Wie hat er Unterordnung gelebt? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er lebte sanftmütig, demütig und er hat schließlich sein Leben für die Menschen hingegeben. Diesem Vorbild zu folgen, in aller Unvollkommenheit, aber doch mit dem Wunsch, Gott als Ehemann Freude zu bereiten. Dazu wünsche ich uns Ehemännern ganz viel Kraft. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Jesus, dieser Text fordert in ganz besonderer Weise uns Ehemänner wieder heraus, immer wieder dich anzuschauen. Wie du gelebt hast, wie du vorbildlich gelebt hast, wie du gezeigt hast, was es heißt, ja, anderen zu dienen, dich unterzuordnen, wirklich nur das Beste für den anderen im Sinn zu haben. Hilf uns, Herr Jesus, auch jedem Ehemann, der auch hier mit dabei ist, dass wir in vernünftiger Weise mit unseren Frauen zusammenleben, dass wir sie ehren, wertschätzen und nicht zu sehr immer von uns ausgehen, sondern lernen, ja, mit ihren Emotionen, Gefühlen und ihrem Denken auch zurechtzukommen, uns hineinzuversetzen in sie. Danke, dass du uns da auch immer mehr Feingefühl geben kannst. Und ja, vergib, wo wir darin auch oft Fehler machen. Ich danke dir, dass wir immer wieder neu beginnen dürfen, dass wir immer wieder neu auf dich schauen dürfen, ja, dass wir vor allem auch als Ehepaar immer wieder ganz neu mit dir beginnen dürfen. Hilf, dass unsere Gebete, Herr Jesus, dich verherrlichen, dass sie nicht vernachlässigt werden, sondern dass wir immer wieder gemeinsam zu dir und vor deinen Thron kommen. Amen.